Ja, Fortsetzung unserer Predigtreihe. Wir sind jetzt angekommen bei Kapitel 8 und die Apostelgeschichte, ihr wisst das als Bibelkenner, hat 28 Kapitel. Also wir haben noch eine Strecke vor uns. Apostelgeschichte, wir erinnern uns an vom letzten Mal her an Philippus. Er war zuletzt in Samaria unterwegs gewesen, hat dort das Evangelium verkündigt, die Menschen hörten ihn zu, ließen sich taufen, begannen zu glauben. Und man könnte sagen, in Samaria war so eine kleine Erweckung im Gange. Eine kleine Erweckung in Samaria. Philippus hatte Erfolg gehabt in seinem Dienst, es lief alles super. Und vielleicht dachte Philippus auch, hier kann ich mich niederlassen, hier werde ich Pastor, hier baue ich mir ein Häuschen, ja. Vielleicht, ich weiß es nicht, hat er so gedacht. Doch dann heißt es im Vers 26, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Wie bitte? Habe ich mich verhört, Herr? Jetzt soll ich hier weg, wo doch alles gerade so gut läuft in meinem Dienst? Erfolg? Früchte meiner Arbeit kann ich ernten. Alles super, die Leute mögen mich. Ja, jetzt ein Ortswechsel, ein Dienstwechsel. Wie kann das sein? Ich muss mich verhört haben. Mein lieber Engel, bei aller Ehrfurcht, das kann nicht dein Ernst sein. Ja. Und der Engel versucht es nicht einmal, dem Philippus die ganze Aktion schmackhaft zu machen. Übrigens, der Weg ist öde. Also so als kleinen Zusatz, eine tolle Werbung, ne? Tolle Werbung. Wir als Familie, als wir hier in den Sängerwald gerufen wurden, war es nicht ein Engel des Herrn, aber eine kleine Anzeige in einer christlichen Zeitschrift, die uns so angesprochen hat, als würde Gott zu uns reden. Und ein Satz daraus muss ich euch vorlesen. Ich habe sie mal mitgebracht, diese Anzeige. Passt ja heute zu dem Tag auch irgendwie, ja. Vor 25 Jahren im Auftrag, das war die Lehrzeitschrift von Jugend mit einer Mission, da nannte sich Auftrag, da war diese kleine Anzeige zu finden. Ich habe sie schon mal zerrissen, aber dann habe ich sie wieder zusammengeklebt. Und einen Satz muss ich euch vorlesen, den letzten hier. Der Hausmeister würde selbst im Sängerwald wohnen und sollte neben Verantwortungsbewusstsein und Liebe zur Haus- und Hofverwaltung auch, hierzu, Liebe zu einer abgeschiedenen und naturnahen Wohnsituation mit sich bringen. Also, unser Werner wollte öde wahrscheinlich nicht schreiben. Ja. Wisst ihr, wir hatten damals eine schöne Wohnung. Eine richtig schöne Wohnung, so alles auf einer Etage mit großen bis zur Erde reichenden Fenstern. Ich hatte eine Arbeit, die mir Spaß gemacht hat. Alles lief super, alles war super. Da will man doch eigentlich nicht weg, oder? Da will man doch eigentlich nicht weg. Und doch sind wir gegangen. Wisst ihr warum? Weil es Gott war, der gesprochen hat. Wenn Gott spricht in deinem Leben, ändert sich alles. Wenn du das spürst, dann macht's dir auch nichts aus, an einem öden, einsamen, abgeschiedenen Ort deinen Dienst zu tun, hinzugehen. Und warum hat wohl Lukas diesen kurzen Kommentar angefügt? Ich meine, diese Berichte in der Bibel, sie sind für mich eigentlich viel zu knapp. Ich würde manchmal viel mehr Details wissen. Aber diese Information ja hätte ich überhaupt nicht gebraucht. Der ist öde. Ja, also das. Wenn ich Autor gewesen wäre, ich hätte mir das gespart. Aber vielleicht wollte Lukas zeigen, dass die Wege Gottes nicht immer attraktiv sind. Kann das sein? Dass die Wege Gottes nicht immer attraktiv sind, dass die Wege Gottes wir vielleicht von selbst oftmals nie gehen würden. Ich wollte vorher nicht in die damals alten Bundesländer. Hatte überhaupt keine Ambitionen. Öde, Philippus. Das ist kein Ort. Philippus war ja Evangelist. Das ist kein Ort für eine große Evangelisation. Ja? Keine Menschenmenge, denen du predigen kannst. Vielleicht ist da nur ein Mensch, der dich braucht. Vielleicht ist da nur ein Mensch, der dich gerade braucht, dem du dienen kannst. Und doch lässt sich Philippus nicht lange betteln. Vers 27 weiter. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin von Äthiopien, der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um ihn zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Also ein weitgereister Mann aus dem alten Königreich Äthiopien. Das ist im Nordwest oder ja nördlichen Teil, kann man sagen, des heutigen Sudan. Also damals sind die Grenzen, Äthiopien gibt es ja auch heute noch, aber damals sind die Grenzen ein bisschen anders verlaufen. Er war Finanzminister, würde man heute sagen. Finanzminister der Königin war nach Jerusalem gekommen, um den Gott Israels anzubeten, von dem er wahrscheinlich gehört hat, interessiert war, sein Interesse wurde geweckt. Irgendwas war an diesem Gott besonders als von den Göttern, die er bisher so kannte. Seine Aufmerksamkeit war auf ihn gelenkt und er hatte das Verlangen ins Herz bekommen, diesen Gott anzubeten in Jerusalem und vielleicht auch auf dem Weg etwas mehr über diesen Gott zu erfahren. Als Finanzminister hat er genug Bargeld dabei gehabt, um sich so eine damals sehr teure Schriftrolle kaufen zu können. Und so las er auf seiner Rückreise nicht in der Bildzeitung, sondern entschied sich für die Schrift des Propheten Jesaja. Es gab ja damals zu dieser Zeit noch kein vollständiges Altes Testament, ja, nur Schriftrollen mit den einzelnen Schriften. Aber Jesaja war eine gute Wahl. War eine gute Wahl, weil die Schrift viele Hinweise über den einen enthielt, der sein Leben nachhaltig verändern sollte. Und nun hatte Gott ein Auge auf diesen interessiert Suchenden geworfen. Wer sucht, soll finden, ja. Dieser Äthiopier soll die rettende Botschaft hören. Wen könnte ich denn senden? Philippus. Philippus, bevor dem sein Erfolg in den Kopf steigt, sende ich den mal in eine öde Gegend. Also ich weiß nicht, ob Gott so gedacht hat, ne? Keine Ahnung. Jedenfalls Philippus war offen für eine Veränderung und ging los, machte sich auf den Weg. Und anscheinend fuhr der Wagen des Kämmerers so langsam, dass Philippus es irgendwie gelang, diese Kutsche einzuholen. Aber man musste ja auch langsam fahren. Hast du schon mal versucht, auf einer Pferdekutsche eine Schriftrolle zu lesen? Ja? Und bei den Umständen damals, ja, die Straße von Jerusalem nach Gaza, sie war nicht asphaltiert, nicht dreispurig ausgebaut. Und die Kutsche hatte Holzräder, ja. Unsere erste Kutsche hatte mal Holzräder gehabt. Die haben wir gleich wieder verkauft. Das war nicht angenehm, damit zu reisen. Und bei den Bessergestellten damals war die Kabine, wo die Leute saßen, die war auf so Lederriemenfederung war das, so auf Lederriemen aufgehängt. Weiß nicht, ob ihr das noch kennt von so Handwagen oder so ist es manchmal. Ja, so alte Lederriemen, die Blattfedern, die wurden erst Anfang des 18. Jahrhunderts eingeführt. Ja. Das ist interessant, wenn ihr manchmal so historische Filme anschaut, was da für Fehler eingebaut sind. Mir fällt das oftmals auf in Bezug mit den Ausrüstungen für Pferde. Ne? Da fällt mir da Dinge, die gab es damals noch gar nicht. Ja? Das ist bloß mal so nebenbei. Jedenfalls Philippus zu Fuß unterwegs auf dieser Straße, den Wagen hinterher. Der Wagen kommt in Sichtweite. Und der Geist Gottes meldet sich zu Wort. Vers 29. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du, was du da liest? In der Antike müssen wir wissen, wurde oftmals laut oder ja so halblaut vor sich hin gelesen. Und somit konnte auch Philippus hören, was der Kämmerer liest. Aber was mir viel mehr auffällt hier, dieser Geist Gottes, er führt den Philippus zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Der Kämmerer liest genau die richtige Bibelstelle. Ja. Zur richtigen Zeit, an den richtigen Ort, punktgenau, wo als der Kämmerer an dieser bestimmten Schriftstelle angekommen war. Das sagt mal jemand, Gott legt keinen Wert auf Pünktlichkeit. Ja, kann man ja denken, ne? Gott legt keinen Wert auf Pünktlichkeit. Er führt Menschen, die Gott erreichen möchte, oder er führt Menschen zu denen, die Gott erreichen möchte, genau zum richtigen Augenblick. Wir hatten im Urlaub eine Begegnung und vorgestern, wir sind zwei Menschen begegnet. Es waren ganz besondere Begegnungen. Und ein paar Minuten früher oder ein paar Minuten später hätte das nicht funktioniert. Ganz interessante Gespräche, die wir da hatten. Also, ja, es kommt auch manchmal auf den richtigen Zeitpunkt drauf an. Und dann auf den Moment, wo du die richtige Frage stellst. Verstehst du auch, was du da liest? Verstehst du auch, was du da liest? Hättest du dir getraut, diese Frage zu stellen? Also stell dir mal vor, du triffst oder siehst jemand die Bibel lesen, was weiß ich, im Bus, im Wartezimmer, auf der Parkbank, liest jemand die Bibel und du setzt dich daneben und fragst, sag mal, verstehst du eigentlich, was du liest? Das kommt doch irgendwie arrogant oder frech rüber. Mach so etwas nur, wenn der Geist Gottes dich inspiriert, ja. Der Kämmerer war nicht beleidigt, aber dafür demütig und ehrlich. Und das ist, denke ich, eine Haltung, wo Gott wirken kann, wo Gott wirken möchte. Demütig, ehrlich, ja. Eine gute Haltung, wo Gott gerne hilft. Vers 31. Er aber sprach, wie könnte ich, also der Kämmerer, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Also unser Philippus hat's gut, er braucht nicht weiter laufen, rauf auf die Pferdekutsche. Und da war sogar jemand bereit, ihm zuzuhören. Das ist immer eine große Freude für jemanden, der Gottes Wort verkündigt, für einen Prediger, Evangelisten. Immer eine große Freude, wenn du keine ungestellten Fragen beantworten musst. Sondern wenn du auf Interesse stößt, wo jemand Interesse hat, dir zuzuhören. Das ist so schön. Und ich lese mal weiter. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt. Und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Also dieser Textabschnitt, dieses Zitat aus Jesaja 33 nach der griechischen Übersetzung im Alten Testament war für die frühe Christenheit eine ganz entscheidende Stelle, eine Schlüsselstelle eigentlich für das prophetische, für die prophetische Voraussage auf Jesus Christus hin. Für sein Leiden, für sein Sterben, für seine Auferstehung, ja. Wie gesagt, auch das Neue Testament gab es ja zu dieser Zeit noch nicht. Die ersten Gläubigen orientierten sich an den Schriften des Alten Testamentes und an das, was sie zu Gehör bekommen haben. Und hier diese Schriftstelle war eine Bestätigung ihres Glaubens gewesen und für Philippus eine gute Vorlage. Vers 34. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schriftstelle an, mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Philippus bekommt die Gelegenheit, einem Ausländer das Evangelium zu verkündigen. Wie oft haben wir vielleicht in unserem Alltag Gelegenheit, vielleicht gerade unserem, wie sagt man heute? Weiß gar nicht, Ausländer darf er, glaube ich, nicht mehr sagen. Jedenfalls den Zugezogenen, ja? Das Evangelium zu verkünden. Also Philippus war ja der Pionier gewesen, erst den Samaritern, das war schon mal grenzüberschreitend, und jetzt noch einen Afrikaner. Er verkündet die rettende Botschaft von Jesus, muss da wohl auch über Taufe gesprochen haben. Gleich bei der ersten Verkündigung über Taufe gesprochen haben. Und klar, war ja im Auftrag Jesu für seine Jünger enthalten gewesen. Ja? Taufe ist wichtig. Und deshalb ist sie ja auch so angefochten, bis in unsere Zeit. Taufe ist immer wieder etwas, was angefochten ist. Wie unterschiedlich das auch verstanden wird und praktiziert wird, es trennt Denominationen, ja, die Tauffrage. Und ich bin überzeugt, diese Taufe aufgrund des Glaubens hat eine weitaus größere Bedeutung in der geistlichen Welt, als ihr manchmal zugemessen wird. Und das wurde wahrscheinlich auch dem Kämmerer klar. Vers 36. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Was hindert's, mich taufen zu lassen? Ja. Man spürt hier auch eine Dringlichkeit. Kein Taufaufschub. Oder was man heute also an Begrifflichkeiten auch verwendet. Eine Dringlichkeit, was hindert's? Was würden wir antworten? Oh, viel hindert. Viel hindert. Erstens, wir haben kein weißes Taufkleid. Ja. Oder? Zweitens, es war nur ein einziges Gespräch. Kein tiefgründiger Grundkurs, Taufkurs gewesen. Und wir brauchen ja erstmal noch eine Zeit der Bewährung, wo der Glaube sichtbar wird. Ja. Kommt euch das bekannt vor oder denkt ihr nicht so? Oder vielleicht hat Philippus auch gedacht, naja, die Taufe mit dem Zauberer Simon, das war ein Flop. Bin ich mal ein bisschen zurückhaltender jetzt hier. Nicht zu schnell. Nein. Der Kämmerer und auch Philippus wollten keinen Aufschub wegen unpassender Umstände. Aber ältere Handschriften fügen hier einen Vers 37 ein. Und da heißt es, Philippus aber sprach zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Also es gibt ja verschiedene Handschriften, so von den, also verschiedene Abschriften, auch des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes. Und spätere haben wohl diesen Vers dann eingefügt, weil sie entdeckt haben, mit anderen Bibelstellen stimmt das überein, die sich zur Taufe äußern, die bestätigen diese Aussage, die hier eingeschoben ist. Der Glaube an Jesus Christus als Voraussetzung, getauft zu werden. Vers 38, und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide ins Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Das ist der einzige Bericht, wo wir die Taufe mal so ein bisschen in der Nahaufnahme haben. Wir haben zugegeben nicht viel Anhaltspunkte im Worte Gottes, wie eine Taufe im Neuen Testament abgelaufen ist. Wie sie stattgefunden, wie sie vollzogen wird, so ganz praktisch Umsetzung. Ja. Man kann ein bisschen was ableiten von einigen Worten, aber so eine richtige Anleitung zur Taufe finden wir leider nicht. Übrigens gilt das für viele Dinge im Gemeindeleben. Ja, keine Anleitung. Aber drei Fragen möchte ich für uns heute Morgen doch mal nochmal in Erinnerung rufen oder klären. Zum einen, warum taufen wir eigentlich? Warum taufen wir eigentlich? Weil der Glaube durch die Taufe, der Glaube an Jesus Christus durch die Taufe bekannt, also bekennen, ja, bekannt und festgemacht wird. Bekannt und festgemacht wird. Mit der Taufe beziehst du klar Position. Ich gehöre jetzt zu Jesus. Jetzt ist es unabstreitbar. Jetzt gehöre ich dazu. Mit der Taufe beziehst du eindeutig Position, ich gehöre jetzt zu Jesus. Taufe ist ein klares Bekenntnis, so ein erster Schritt, ein erster sichtbarer Schritt, mit dem man deutlich macht, Jesus hat mich gefunden und ich habe Ja gesagt. Ich habe Ja gesagt, gehöre jetzt zu ihm. Er ist mein Herr und mein altes Leben ist beendet. Das liegt hinter mir. Taufe. In Römer 6, Vers 3 und 4, da drückt das Paulus so aus. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus dem Tod auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Es beginnt etwas Neues mit deiner Taufe. Und das bringt auch diese Art und Weise, wie wir taufen, zum Ausdruck. Durch Untertauchen. Natürlich auch wieder Auftauchen im besten Fall. Ja, also Untertauchen und wieder Auftauchen. Die Taufe drückt unsere Verbindung mit der Einheit oder diese Einheit, diese Identifikation mit dem Tod Jesu, mit seinem Begräbnis und auch seiner Auferstehung aus. Wir glauben und bekennen, Jesus Christus ist für uns gestorben, begraben und wieder auferstanden. Das heißt, wir führen jetzt ein anderes Leben als zuvor, unter der Herrschaft Jesu und in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das Begräbnis ist eigentlich ein Beleg des eingetretenen Todes. Ja, wenn man das umgedreht macht, ist das gesetzwidrig, auf alle Fälle. Ja. Unwiderruflich, so brechen wir auch mit der Taufe die Brücken zu unserem alten Leben endgültig ab. Taufe dient zur Verdeutlichung. Das ist jetzt geschehen in unserem Leben. Ich habe mal gelesen, dass Menschen sich normalerweise an 30% von dem, was sie hören, erinnern. Also von all dem, was du hörst, kannst du dich an 30% erinnern. Meine Frau wird jetzt sagen, bei dir ist es nur 15%, aber das ist ein anderes Thema. An 60% kannst du dich erinnern, wenn du etwas hörst und etwas siehst. Also es sind alles Durchschnittswerte, ja, bei einem mehr, bei der anderen weniger. Also mal so Statistiken. Ja. Und 90% von dem, was du hörst, siehst und tust. Genau. Und so lehrt uns Gott auch nicht nur graue Theorie, sondern er lässt uns Dinge anschauen, lässt uns Dinge praktisch darstellen, wie auch hier im Abendmahl. Das ist auch so etwas, ja, wo wir uns durch eine praktische Darstellung wieder was in Erinnerung rufen, wo etwas da, und die Wassertaufe auch, so eine Darstellung, wo jedes Mal der Tod, das Begräbnis und die Auferstehung Jesu Christi neu auch veranschaulicht wird. Und wer damals Mitglied der ersten Gemeinde oder der Urgemeinde werden wollte, musste zuvor diese Darstellung seines Glaubens durchlaufen. Er bekannte sich zu Jesus Christus in der Taufe. Es reichte nicht aus, einfach zu sagen, ja, ich glaube. Ich glaube. Wer glaube, musste seinen Glauben öffentlich darstellen. Und diese bildhafte Handlung in der Taufe bedarf eines Wortes der Erklärung, wie beim Abendmahl auch. Diese erklärenden Worte, die wir dazu zu sprechen, so auch bei der Taufe, um nicht missverstanden zu werden. Ja. Zu jeder Taufe gehört die Angabe eben, woraufhin geschieht die Taufe. Worauf seid ihr denn getauft? Fragt Paulus später mal. Wir kommen noch an diese Stelle. Ja. Worauf seid ihr denn getauft? Diese Formulierung Taufen auf den Namen Jesu Christi wird ja so als Taufformel genannt. Taufen auf den Namen kommt ja einer öffentlichen Übereignung auch teil des Täuflings an Christus. Also die Taufe hatte für die Christen eine große Bedeutung. Wenn jemand sich bekehrt hat, ist er auch sofort zur Taufe aufgefordert worden. Ja. Paulus hat sogar einmal befohlen zu taufen. Apostelgeschichte 10 dann später. Und so ist die Taufe ein Schritt des Gehorsams. Ein Schritt des Gehorsams, vielleicht der erste Schritt deines Gehorsams nach deiner Bekehrung. Ich glaube sogar, dass man fast behaupten könnte, sie ist der Abschluss deiner Bekehrung. Prüft mal, ob man das so sagen könnte. Ja? Einiges deutet darauf hin. Wenn wir mal an die Apostelgeschichte 2 zurückdenken, da war eine klare Anweisung von Petrus in einer klaren Reihenfolge. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. Ein Zusammenhang, ein fast wie eine Einheit, ja, eine Zugehörigkeit, eine Verbindung. Die Apostel vertraten damals nicht die Ansicht, Hauptsache du bist bekehrt. Hauptsache du bist bekehrt, alles andere ist dir überlassen. Das kannst du nach deinem Vorlieben, nach deinen Traditionen oder nach deiner Lehre deiner Kirche irgendwie dir aussuchen, wie es dir passt. Nein, es war eine klare Aufforderung nach Umkehr zu Gott mit einer neuen Gesinnung, einer neuen Haltung, dann sich auch taufen zu lassen. Das war das Programm. Das war damals diesen geistlichen Leitern sehr wichtig. Haben sie den Neubekehrten gesagt, gleich am Anfang. Oder auch denjenigen, die noch vor der Bekehrung schon standen, ja. Taufe ist wichtig. Und das Wunder war damals, darüber gab es keine Diskussion. Keine Diskussion, zumindest lesen wir nichts davon. Keine verkehrte Rücksichtnahme auf Traditionen oder Gewohnheiten. Als Paulus dann später nach Ephesus kommt und dort Jünger findet, die wahrscheinlich durch die Verkündigung des Apollos zum Glauben kamen an Jesus, der nur die Taufe des Johannes verkündigt hat oder kannte, hat er nicht einfach diese Taufe anerkannt. Wäre ja eine geniale Lösung gewesen, ne? Ach, nehmen wir es nicht so genau, die Taufe können wir doch anerkennen, einfach. Oder umdeklarieren. Das wäre elegant und diplomatisch gewesen. Nein, nach seiner Erklärung ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Die Taufe ist auch etwas, was verbindet. Taufe verbindet die Gläubigen, sie eint sie. Allerdings seit circa 500 Jahren trennen eher die verschiedenen Taufverständnisse die Christenheit. In Verständnis und auch in der Praxis. Ja. Sie trennt eher. Aber eigentlich in Epheser 4, Vers 5, da lesen wir ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und ein Gott und Vater aller. Taufe, ein verbindender Ausdruck unseres Glaubens mit unseren Mitgeschwistern. Ja. Gestorben mit Jesus, begraben mit Jesus, auferstanden mit Jesus zu einem neuen Leben, das wir jetzt gemeinsam gehen, diesen Weg. Weißt du, Taufe allein verändert überhaupt nichts. Taufe allein verändert nichts, wenn wir nicht diesen Glauben an Jesus Christus haben. Aber die Taufe bringt zum Ausdruck das, was geschehen ist in mir und mit mir und was Jesus für uns getan hat. Ich glaube, ich vertraue, ich gehöre ab jetzt zur Familie Gottes. Und deshalb taufen wir Menschen aufgrund ihres Glaubens. Ich benutze nicht gern diese Unterscheidung Kindertaufe, Erwachsenentaufe. Das spielt eigentlich nicht so die Rolle, wenn der Glaube da ist. Ja. Ich taufe Menschen aufgrund ihres Glaubens. Und da braucht man als geistlicher Leiter ein Gespür, und um das zu merken, ist das echt im Herzen. Und dies beantwortet eigentlich schon auch die zweite Frage, wann taufen wir? Wann taufen wir? Wenn die Hinwendung zu Christus stattgefunden hat. Wenn die Hinwendung zu Christus stattgefunden hat. Eine andere Reihenfolge kann ich im Worte Gottes nicht erkennen. Stell dir mal vor, du wüsstest nichts von irgendwelchen kirchlichen Traditionen. Nur allein durch das Lesen der Bibel. Du kämst auf keinen anderen Gedanken, oder? Niemals. Markus 6, 16, Vers 16 sagt Jesus, wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, wird errettet werden. Wir haben hier nicht nur eine Reihenfolge, sondern auch einen spannenden Zusammenhang zwischen Glaube, Taufe und Errettung. Und eine weitere Bedingung, die deutlich wird, für mich zumindest in dem, was Jesus uns aufträgt, ist eine Bereitschaft zur Jüngerschaft, die erkennbar sein sollte. Eine Bereitschaft zur Jüngerschaft. Eine Bereitschaft, ein Lernender zu sein, etwas zu lernen. Ich glaube manchmal in unserer Zeit, es ist ein großes Problem, Gemeindemitglieder zu haben, die nicht bereit sind, Jünger zu sein. Lernende zu sein. Jesus hat uns nie aufgetragen, Gemeindemitglieder zu werben. Er hat gesagt, macht zu Jüngern. Ja. Und vielleicht kann man das so sagen, die Taufe ist wie so eine Unterschrift zu deinem Ausbildungsvertrag. Unsere Leni, die hat jetzt ihre Ausbildung angefangen, ihren Lehrvertrag unterschrieben. Ja. Sie hat sich bereit erklärt, jetzt in den nächsten 3 Jahren zu lernen. Ja. Und nach Möglichkeit auch die Ausbildung abzuschließen. Durchzuhalten. Und die Taufe ist so was Ähnliches. Ja. Wir schließen eine Ausbildung. Setze unsere Unterschrift unter den Ausbildungsvertrag. Jesus, jetzt lasse ich mich von dir ausbilden. Ausbildung nach dem Vorbild Jesu. Immer mehr in sein Bild hinein zu wachsen. Nochmal Matthäus 28, Vers 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das ist ein Komplettpaket. Wie gesagt, Jesus trug uns nie auf, einfach nur Gemeindemitglieder zu bewerben, weil es bei uns guten Kaffee gibt. Ein Jünger ist einer, der bereit ist zu lernen, sich mit Hilfe des Heiligen Geistes verändern zu lassen. Bereitschaft zur Jüngerschaft. Noch ein Gedanke zu dem, wann wird getauft. In den biblischen Berichten ist zu erkennen, so meine ich, wie auch hier bei dem Kämmerer, wurden Menschen ziemlich bald nach ihrer Bekehrung getauft. Ziemlich bald. Das ging eigentlich ruckzuck. Anscheinend wurde gleich bei der Verkündigung des Evangeliums auf die Notwendigkeit der Taufe mit hingewiesen. Obwohl das hier nicht steht, muss aber Philippus irgendwas erwähnt haben. Wie sonst soll ein Afrikaner auf die Idee kommen, sich taufen zu lassen? Ich gehe mal davon aus, dass Philippus davon gesprochen hat. Und nicht nur als Empfehlung oder als Möglichkeit, sondern als ein folgerichtiger Schritt deiner Hinwendung zu Jesus. Die Reaktion darauf war, siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Und sofort wurde der Wagen angehalten. Wer weiß, kommt auf dieser Strecke noch irgendwo nochmal Wasser. Ne? Also wenn ihr mal die Strecke Jerusalem Richtung Gaza gelaufen seid, das ist recht trocken. Also das ist ein Wunder, dass sie da Wasser gefunden haben. Ja. Vielleicht war das in der Zeit auch noch ein bisschen anders, kann ja sein, Oasen oder wie auch immer. Ja, aber recht häufig, denke ich, es war eine Gelegenheit und die wurde genutzt. Auf geht's ins Wasser. Auch andere Berichte der Apostelgeschichte zeugen davon, dass die Taufe zeitnah an der Bekehrung geschehen ist. Schauen wir nochmal kurz, wie wurde getauft. Wie gesagt, das ist der einzige Bericht, wo ein Satz mehr, aber auch nur ein Satz mehr verloren wird über die Taufe. Alles Weitere müssen wir aus anderen Aussagen irgendwie ableiten. Bei allen anderen Berichten steht immer nur, wurden getauft, ließen sich taufen, tauften sie. Aber nirgends wird beschrieben, wie das Ganze abgelaufen ist, ja, wo wir uns orientieren konnten. Nur hier erfahren wir etwas mehr. Der Kämmerer wusste schon, für Taufe braucht es Wasser. Ja? Das war ihm klar. Hier ist Wasser. Für Taufe braucht es Wasser. Und nicht wenig. Meine Trinkflasche reicht nicht aus. Sondern es braucht mehr Wasser. Ja. Siehe, da ist Wasser. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab. Sowohl Philippus als auch der Kämmerer. Und er taufte ihn. Beide gingen ins Wasser. Warum? Weil der Finanzminister, er musste ja ins Wasser gehen, um untergetaucht zu werden. Und da im Neuen Testament man immer von jemand getauft wird, musste Philippus auch mit ins Wasser, um diese Taufe richtig vollziehen zu können. Auch mit ins Wasser. Also ein Täufling im Neuen Testament, er taufte sich nicht selbst, sondern er wird von jemanden getauft. Die Worte, sie ließen sich oder sie wurden oder lasst euch, das zeigt alles, deutet alles darauf hin, dass jemand anders tauft. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab und er taufte ihn. Warum ist eigentlich Philippus, habt ihr euch dazu mal gefragt, Philippus nicht auf die Idee gekommen, ach wissen Sie, Hochwürden, machen wir uns nicht diese Umstände, ich habe hier eine leere Dose, Cola-Dose, ich hole ein paar Tropfen Wasser hoch und wir beträufeln dann ganz dezent Ihr Haupt. Warum kam Philippus nicht auf solche Gedanken? Wäre doch elegant gewesen. Der feine Reiseanzug, ja, wurde nicht beschmutzt und was soll das Gefolge denken? Es wäre eine Legende, aber Philippus kam nicht auf diese Idee, weil Taufe bedeutet Untertauchen oder Eintauchen. Das griechische Wort Baptizo heißt Untertauchen. Und es wurde nur ausschließlich für etwas oder jemanden verwendet, den man untergetaucht hat oder in was eingetaucht hat. Wenn man etwas besprengt, es gab ja auch diese mit Blutbesprengung der Opfer, ja, des Altars, etwas besprengeln, dafür würde man ein anderes Wort verwenden. Das war nicht Baptizo. Ausschließlich dafür verwendet, wenn man jemand ganz unter Wasser taucht. Und so haben wir hier schon vom Wortgebrauch her einen Hinweis auf die Art und Weise der Taufe. Und hier sehen wir auch, dass die Taufe nicht im Verborgenen stattgefunden hat. Wir sind ja froh, dass wir unser Taufbecken hier im Gemeindesaal haben, ja. Aber ich stelle mir das so vor, die Taufe war etwas Öffentliches gewesen. Gut. Die Straße war öde, so viele werden nicht dabei gewesen sein. Aber das Gefolge, er ist nicht allein gereist anscheinend, das Gefolge. Jedenfalls, was ich sagen will, jeder, der wollte, konnte dabei sein, konnte es sehen. Beide stiegen ins Wasser, der Täufer und der Täufling, und jeder konnte zuschauen. Das ist das, was wir aus diesem Text herausnehmen können für die Taufe. Beide stiegen ins Wasser und jeder, der wollte, der vorbeikam, auch unwahrscheinlich, aber jeder, der vorbeikam, konnte zuschauen, konnte teilhaben. Das war das Normale. Das war das Normale gewesen in der ersten Christenheit. Ja, es gab auch Ausnahmen. Es gibt ja so Überlieferungen und Begleitschriften, auch historische Aufzeichnungen. Es gab auch Ausnahmen, das berichtet die Kirchengeschichte, wegen Wassermangel oder auch wegen körperlicher Einschränkungen, wie auch immer. Es gab Ausnahmen zu diesem normalen Verfahren. Aber ich sag mir, warum nicht am Normalen orientieren? Warum versucht man sich immer an den Ausnahmen zu orientieren? Ja. Wir sollten versuchen, solange es möglich ist oder wenn es möglich ist, uns beim Normalen zu bleiben. Ich komme zum Schluss. Vers 39. Als sie aber aus dem Wasser hinausstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr und er zog seinen Weg mit Freuden. Es war eine große Freude gewesen für den Kämmerer. Vielleicht war er ein bisschen betrübt, als er da so auf seinem Wagen dahinfuhr, in der Schrift des Jesaja las und eigentlich nicht so richtig verstand, viel Geld ausgegeben hatte für die Schriftrolle, aber jetzt nicht so richtig damit etwas anfangen konnte. Vielleicht war er ein bisschen betrübt gewesen. Aber jetzt nach der Taufe, nach seiner Entscheidung für Jesus, jetzt zieht er seinen Weg mit Freuden. Jetzt, und Philippus auch, er geht jetzt raus aus dem Wasser, sein Dienst ist hier beendet, nicht mehr zu Fuß oder per Pferdekutsche, ja, auch das war ja schon umweltfreundlich, aber jetzt, das ist wahrscheinlich die genialste Art zu reisen. Der Heiligen Geist Taxi. Ja? Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Vom Geist entrückt, nicht von der Erde, sondern Vers 40, Philippus aber fand man zu Aschdod, und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Jetzt ist er in Aschdod zu finden gewesen und wieder verkündigt er das Evangelium. Er kann einfach nicht anders. Die Botschaft muss raus. Ja, es muss verkündigt werden, der Auftrag bleibt, der Dienst geht weiter, das Evangelium breitet sich unaufhaltsam aus. Und das ist das, was die Apostelgeschichte immer und immer wieder deutlich macht. Das Evangelium breitet sich aus. Ob Widerstand, ob ungewöhnliche Situationen, das Evangelium breitet sich aus. Die Botschaft wird verkündigt. Jetzt ist sie auf dem Weg nach Afrika. Jetzt ist er auf dem Weg nach Afrika. Und im nächsten Teil, ihr Lieben, nächste Woche, da kommt ein Mann ins Spiel, der die Botschaft nach Europa bringt. Da machen wir weiter. Amen.